In der Funktion als Präsident kann ich jetzt etwas zurückgeben. Ich kann den Suivi weiterentwickeln, kann meine Gedanken einbringen und jetzt hoffe ich einfach, dass meine Ideen und die Art und Weise, wie ich den Suivi weiterentwickle, zusammen mit dem Vorstand, dass das auf Anklang stößt und dass das zum Erfolg wird.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fonditude. Ich bin Nicolas Arnold und bei der Studienstiftung unter anderem verantwortlich für das Bildungsprogramm Univers Suisse, das sich mit der gesellschaftlichen und politischen Vielfalt der Schweiz auseinandersetzt. Eine sehr spannende Vielfalt, nicht zuletzt ein vielfältiges Engagement für die Studienstiftung, zeigt sich auch bei meinem heutigen Gast, Till Richter. Lieber Till, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Hallo zusammen.
Till, am 6. Mai 2023 war für dich und auch für die Studienstiftung ein besonderer Tag. Bei einer Schiffsrundfahrt von Biel nach Neuchâtel und zurück hat Suivi, also unsere ehemalige Vereinigung, ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. An diesem Tag bist du als Nachfolger von Niklaus Meyer auch zum Präsidenten von Suivi gewählt worden. Das ist ein weiteres Kapitel deiner Reise in der Studienstiftung. Du warst von 2009 bis 2013 Geförderter, nimmst seit 2022 im Stiftungsrat Einsitz und bist nun eben seit vergangenem Jahr Präsident von Suivi. Natürlich hast du auch ein sehr spannendes Leben abseits der Studienstiftung. Seit Ende deines Studiums der Maschineningenieurwissenschaften 2013 hast du sowohl bei kleineren Startups als auch bei Großunternehmen gearbeitet und bist nun seit Anfang 2024 Program Manager Digital and Innovation bei der AXPO. Dabei folgst du deiner Passion für die Themenbereiche Digitalisierung und erneuerbare Energiesysteme. Und auch in der Freizeit wird es dir nicht langweilig, ob beim Reisen, beim Fotografieren oder beim Schlagzeugspielen in einer Band. Ja, genau, ich habe es eingangs erwähnt, Till. Letztes Jahr hast du im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des ehemaligen Vereins das Amt als Präsident übernommen. Nimm uns doch etwas mit auf diesen Tag, auf dem Schiff und vielleicht auch erzähl uns, wieso du das Amt als Präsident angenommen hast.
Das war ein toller Anlass, ein wunderbarer Anlass. Das Motto war 20 Jahre, ein Schiff, null Programm. Und ich denke, damit haben wir das Bedürfnis von ganz vielen perfekt abgeholt, denn es hat Raum gegeben für ganz viele spannende Gespräche. Viele der Gäste kannten sich von Studienstiftungsevent, haben sich 5 oder 10 Jahre nicht gesehen und es war unglaublich schön, all diese Begegnungen zu sehen und Gastgeber für diese Begegnungen zu sein. Natürlich war es mir eine große Ehre, dann auch als Präsident gewählt zu werden und nachdem ich schon gute 2 Jahre im Vorstand mitgearbeitet habe, hat sich's wie natürlich ergeben, dass ich mich auch zur Wahl gestellt habe. Und in der Funktion als Präsident kann ich jetzt etwas zurückgeben. Ich kann den Suivi weiterentwickeln, kann meine Gedanken einbringen. Und jetzt hoffe ich einfach, dass meine Ideen und die Art und Weise, wie ich den Suivi weiterentwickle, zusammen mit dem Vorstand, dass das auf Anklang stößt und dass das zum Erfolg wird.
Cool, das klingt sehr schön. Die Übergabe des Amtes fand auf dem Schiff statt. Du bist zum Präsidenten von Suivi gewählt worden. Vielleicht nutze ich 2 Zahlen, die du genannt hast. Eben zwar ein Schiff, 0 Programm, Schiff. Da kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wo die Reise hingeht. Ich glaube, 0 Programm stimmt sicher nicht. Du hast sicher ein Programm oder ihr habt ein Programm mit Suivi. Vielleicht nimmst du uns ein bisschen mit in die Zukunft von Suivi.
Eine spannende Frage, wohin die Reise geht. So richtig weiß das, glaube ich, niemand, auch ich als Präsident nicht, aber ich habe definitiv 3 Ziele. Das erste ist, ich möchte die Kontinuität wahren. Suivi ist ein Verein, der durch Freiwilligenarbeit ermöglicht wird und es wurde in den letzten 20 Jahren schon so viel Großartiges von meinen Vorgängerinnen und Vorgängern erarbeitet, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass man so weitermacht. Das zweite ist, ich möchte Veranstaltungen organisieren, die vielleicht auch die ein oder anderen derjenigen ansprechen, die sich bisher von den Veranstaltungen noch nicht so angesprochen gefühlt haben. Was ich damit konkret meine, ist, Wir haben rund 600, 700 Mitglieder, die den jährlichen Beitrag bezahlen. Aber längst nicht alle dieser 700 Leute besuchen auch regelmäßig Veranstaltungen. Und ich denke, dass es dort ganz viele spannende Persönlichkeiten gibt, die wir irgendwie wieder mal gewinnen wollen für einen der Anlässe und so zu dem Netzwerkgedanken beitragen können. Und das dritte Ziel ist, dass wir als Ehemalige wirklich etwas zurückgeben können an die Studienstiftung und das noch etwas stärker tun, als wir es bisher getan haben. Was ich damit meine, ist Folgendes. Während in der Akademie und im universitären Umfeld der Stempel oder das Gütesiegel Studienstiftung schon sehr bekannt ist, ist es meiner Meinung nach in der Wirtschaft noch nicht ganz so bekannt. Und es wäre schön, wenn auch in Bewerbungsprozessen dieses Gütesiegel Studienstiftung etwas mehr Gewicht erhält. Und das können wir erreichen, indem dass die Ehemaligen, die dann vielleicht in Kaderfunktionen sind und Leute einstellen, auch darauf achten. Und wenn wir durch diese Arbeit im CIVI auch dazu beitragen können, dass wir dieses Gütesiegel Studienstiftung in die Wirtschaft raustragen, dann haben wir sicherlich einen ganz großen Beitrag geleistet. Und vielleicht hilft das dann auch der Studienstiftung, dass die Industrie, die Wirtschaft sich in irgendeiner Weise erkenntlich gegenüber der Studienstiftung zeigt und so auch die Stiftung finanziell unterstützt.
Cool, das klingt nach einem großen Programm. Wir freuen uns sehr auf die kommenden Jahre natürlich. Der CIVI-Verein ein ganz, ganz wichtiges Element um die Studienstiftung herum. Das Netzwerk, das sich ja immer weiterentwickelt und weiterentwickeln soll. Du hast von der Wirtschaft gesprochen. Vielleicht machen wir kurz ein bisschen einen Switch, bevor wir auch wieder auf deine Zeit bei der Studienstiftung zurückkommen. Ich habe es auch wieder eingangs erwähnt, du bist seit Januar 2024 jetzt bei der AXPO als Program Manager Digital and Innovation und arbeitest an Innovationen im Bereich Stromnetz. Auf den ersten Blick könnte das ein bisschen alles sein, klingt aber sehr spannend. Erzähl uns doch etwas mehr über deine heutige Tätigkeit und auch deren Relevanz für ein nachhaltiges Energiesystem in der Schweiz, das dir ja ein sehr großes Anliegen ist.
Gerne. Die AXPO Netze oder AXPO Grid, in der ich angestellt bin, ist dafür verantwortlich, dass in der Nordostschweiz der Strom verteilt wird. Also für all diejenigen, die hier in der Nordostschweiz unterwegs sind und so Betonmasten sehen, Hochspannungsmasten, die gehören der AXPO Grid. Das sind rund 2000 Kilometer Leitungen und rund 40 Unterwerke. Und das ist eine riesige Infrastruktur, eine kritische Infrastruktur. Und wir müssen als Konzern es schaffen, dass wir diese Infrastruktur erneuern, dass wir diese Infrastruktur moderner, intelligenter und eben digitaler machen. Und für diese Innovation und dieses digitaler machen bin ich mit der Programmleitung von Grid 4.0 zuständig. Und was ich konkret mache, ist, wir nutzen beispielsweise Drohnen, Artificial Intelligence, Data Analytics, um den Netzbetrieb effizienter zu gestalten. Warum braucht's das? Das erste ist, die Stromversorgung verändert sich signifikant. Durch den Klimawandel und die dadurch verbundene Energiestrategie 2050 verändert sich der Strommix. Konkret bedeutet das, dass in der Schweiz sehr viel mehr Wärmepumpen gebaut werden, sehr viel mehr Elektroautos das Stromnetz belasten und dass es sehr viel mehr dezentrale Photovoltaik gibt, die auch eine Veränderung der Lastflüsse innerhalb des Netzes bewirken. Das Netz muss sich anpassen. Und so hat beispielsweise die Universität Genf berechnet, dass das eine massive Transformation dieses Stromnetzes mit sich bringt. Es werden mehr als 11 Milliarden investiert werden müssen in den nächsten Jahren, um unser Stromnetz fit for the future zu machen. Und durch die Intelligenz und die Digitalisierung hoffen wir alle, dass die Mehrkosten, die entstehen, nicht ganz so hoch werden und dass wir so einen Beitrag leisten können mit der Digitalisierung für eine zuverlässige, aber auch eine günstige Stromversorgung in der Zukunft.
Das klingt wie du sehr komplex, eine sehr wichtige Tätigkeit. Du hast die Drohnen erwähnt. Ich frage jetzt mal nach, darfst du selber Drohnen fliegen oder bist du eher im Büro und schaust, dass jemand das korrekt macht? Oder?
Ich habe es auf meiner To-Do-Liste, dass ich auch den Drohnenschein für die großen Drohnen mache. Bisher fliege ich nur die kleinen, die jeder fliegen darf, die unter 250 Gramm. Aber ich habe es auch schon unter Anleitung gemacht. Es fühlt sich dann relativ ähnlich an, wie wenn man eine kleine fliegt.
Okay, vielleicht kommen wir dann bei deinen Freizeitaktivitäten nochmals darauf zurück. Ich bemühe mich nochmals diese Analogie des Schiffes vielleicht. Du arbeitest momentan bei einem Großunternehmen, hast aber in deiner beruflichen Karriere auch schon bei diversen Startups gearbeitet. Ich zeichne einfach mal ein vereinfachtes Bild eines Schiffes, Großunternehmen, behäbig, ein bisschen langsam, schwer manövrierbar, versus ein Startup, sehr agil, kann sehr viel schnell arbeiten, schnell reagieren. Ist das Bild zutreffend oder erfinde ich da was? Und vielleicht als Nachfolgefrage direkt, was kannst du irgendwie mitnehmen von beiden Welten?
Ja, diese Analogie ist nicht das erste Mal, dass ich die höre. Trifft zum Großteil sicherlich zu, aber trotzdem ist für mich wichtig zu sagen, dass Großkonzern nicht gleich Großkonzern und Startup nicht gleich Startup ist. Ich durfte meine Karriere bei Siemens beginnen, also in einem wirklich Großkonzern. Nach dem Graduate-Programm habe ich in einem Entwicklungsprogramm für eine neue Gasturbine, für ein neues Gaskraftwerk mitgearbeitet. Und wir waren dort innerhalb des Großkonzernes eigentlich ein kleines Startup. Denn man hat uns gesagt, ihr müsst agiler sein, ihr müsst schneller dieses Projekt entwickeln. Und das hat dazu geführt, dass wir sehr dynamisch unterwegs waren. Und nach Siemens bin ich zu All You Need gewechselt. Das ist ein Startup gewesen, das aber vielleicht nicht jetzt ein ganz klassisches Startup ist, wie man sich's vorstellt, mit Studierenden, die in der Garage irgendwas gründen. Nee, es war anders. Wir hatten zwei Co-Founder, die schon etwas älter waren, eher Mitte 50, Anfang 60 und auch schon Erfahrungen mit dem Gründen eines Startups hatten oder mit dem Gründen einer Unternehmung hatten. Und das hat natürlich die gesamte Dynamik in dieser Unternehmung verändert. Und es war jetzt nicht so, dass man in der Garage gearbeitet hat, sondern wir hatten schon ein bisschen ein anderes Standing, hatten schon auch kundenmäßig einen anderen Zugang zum Markt, zu den Kunden. Aber dennoch ist es sicherlich eine große Veränderung gewesen, während ich bei Siemens an einem großen Business Case ein sehr kleines Rad war, weil ich natürlich bei All You Need an einem kleineren Business Case ein eher größeres Rad und hatte sicherlich sehr viel mehr einen direkten Impact auf das, was die Firma geleistet hat und habe meinen Outcome und das, was ich gearbeitet habe, sehr viel stärker gesehen am Markt, als das bei Siemens der Fall war. Aus All You Need und Siemens kann ich jetzt eigentlich zwei Sachen mit zu Axpo nehmen. Das eine ist das Verständnis, wie ein Großkonzern funktioniert, wie auch die Entscheidungen getroffen werden und andererseits, wie ich bei Axpo auch schnell etwas umsetzen kann und probieren kann, diese Behäbigkeit, die es in Großkonzernen teilweise gibt, etwas zu umgehen, um einfach Sachen durchzusetzen, zu realisieren und dann auch Erfolge feiern zu können.
Vielen Dank für diese Ausführungen. Wir haben ja, genau, du bist ein bisschen weiter, du warst früher Geförderter bei uns. Wir haben aktuell Geförderte, dürfen auch viel mit ihnen kommunizieren, ihre Jahresberichte lesen. Da kommen ja auch immer die Fragen auf, zum Teil gegen Ende Studium, ja, was mache ich nach dem Studium, falls ich nicht in der Akademie bleibe, in die Wirtschaft gehe? Starte ich jetzt bei einem Startup oder gehe ich in ein Großunternehmen? Vielleicht sind das Fragen, die sich stellen. Hättest du einen Ratschlag für Leute, Personen, die sich diese Frage stellen?
Eine sehr gute Frage, eine sehr spannende Frage. Eine klare Antwort gibt es nicht, aber ich kann natürlich erzählen, wie es mir ergangen ist. Und zwar war mein Plan nach meiner Masterarbeit nochmal ins Ausland. Ich habe nochmal ein Praktikum im Ausland gemacht und habe dann gedacht, da lasse ich mich nieder, suche mir einen Job, baue ein Haus, gründe eine Familie und gehe dann in das gutbürgerliche Leben über. Es ist ganz anders gekommen. Während des Praktikums in Holland habe ich in einer Firma gearbeitet und Antonella war dort für uns verantwortlich aus HR-Sicht und sie hat mich so ein bisschen auch gechallenged in Sachen Karriereentwicklung und hat plötzlich mich so gefragt, hey, hast du dir noch nicht überlegt, in einem Trainee-Programm anzufangen? Und Trainee-Programm war bis dahin eigentlich nie wirklich im Fokus von dem, was ich mir vorgestellt habe, was ich gesucht habe. Aber sie hat dann so gesagt, wenn sie nochmal jung wäre und nochmal den Einstieg in ein Berufsleben machen würde, dann würde sie über ein Trainee-Programm einsteigen, weil das ganz viele Möglichkeiten am Anfang der Karriere gibt. Und dieses Gespräch hat mich sehr stark geprägt. Und aus diesem Grund habe ich dann plötzlich meinen Suchfächer aufgetan, habe eine Trainee-Stelle in Süddeutschland bei Siemens angenommen, konnte dann 8 Monate in Nürnberg arbeiten, Erlangen arbeiten. Dann war ich in den USA für 8 Monate und bin dann nach Berlin, wo ich dann auch die Anschlussstelle gefunden habe und 4 Jahre dann noch in diesem Entwicklungsprojekt gearbeitet habe. Und für mich war dieses Trainee-Programm eine extreme lehrreiche Zeit. Dadurch, dass man so schnell gewechselt hat, musste man sich auf ganz schnell viele neue Situationen einlassen. Und das hat mich unheimlich geprägt. Und ich würde auch sagen, da konnte ich in kurzer Zeit sehr viel lernen. Und das war so ein bisschen mein Werdegang. Also ich bin zum Großkonzern vor allem gekommen wegen diesem Trainee-Programm. Als ich dann im Startup war, habe ich zurückgeblickt und habe gesagt, puh, es wäre auch cool gewesen, wenn man direkt nach dem Studium so einen eigenen Startup gegründet hätte. Denn es ist einfacher, aus dem Studium raus etwas zu gründen, wenn vielleicht auch die Lebensansprüche finanzieller Art noch etwas geringer sind und man deshalb einfach bootstrapped mit weniger auskommt. Aber wenn man im Studium natürlich direkt etwas gründet, dann sieht man vielleicht auch den Markt noch nicht so, wie man den sieht nach ein paar Jahren Berufserfahrung. Wenn ich die Chance gehabt hätte, ein Masterprojekt direkt in einen PhD rüberzunehmen und dann während eigentlich im PhD an der Business-Idee weiterzuarbeiten und dann nach dem PhD das auszugründen, das wäre so vermutlich der Weg gewesen, den ich eingeschlagen hätte, wenn ich von Anfang an eine Startup-Idee gehabt hätte, die ich am Markt verwirklichen würde. Denn dann hat man diesen gesamten Support der Hochschullandschaft, macht gleichzeitig noch einen Titel, der einem später auch was bringt und kann dann während diesen 4 Jahren idealerweise die Idee und die Technologie so weit bringen, dass sie vermarktbar wird.
Cool. Genau, ich denke auch so ein bisschen zusammengefasst, es gibt verschiedene Arten, also es gibt verschiedene Wege, was wir unseren Geförderten auch ganz gerne mit auf den Weg geben. Türen öffnen sich, verschiedene Wege tun sich auf und ich glaube, man kann von jeder Erfahrung sicher, wie du das erzählst, Wichtiges und Spannendes für sich selber mitnehmen. Jetzt haben wir von dir als Präsidenten bei Swivy gesprochen, wir haben viel von deinem Arbeitsleben gesprochen. Da interessiert uns natürlich schon auch noch, dich als Freizeitperson ein bisschen kennenzulernen. Du bist sehr beschäftigt, sehr engagiert. Und trotzdem die Frage, was machst du sonst noch so im Leben, in deiner Freizeit? Womit beschäftigst du dich gerne?
Für mich sind auch in meiner Freizeit Menschen sehr wichtig, meine Beziehung, aber auch die sozialen Kontakte. Und das ist auch das, was mir Energie gibt. Ich bin sehr gerne unter Menschen, erlebe gemeinsam mit diesen Menschen verschiedene Dinge, unternehme Sachen zusammen. Und gerade wenn ich dann nicht am Arbeiten bin und Urlaub habe, ist doch Reisen für mich sehr wichtig. Mit Reisen meine ich nicht, sich an den Strand legen und in einem All-Inclusive-Hotel 2 Wochen in der Sonne zu sein, sondern mit dem Rucksack loszuziehen und neue Welten entdecken. Und denke, das ist auch etwas, was wieder so ein bisschen zurück auf meine Studienstiftungszeit zu führen ist. Ich bin sehr neugierig, ich bin schon auch ein bisschen abenteuerlustig. Und das ist natürlich während Reisen dann das Tollste, wenn ich das so verwirklichen kann und meine Neugierde und Urlaub kombinieren kann. Daneben und vor allem dann halt während der Woche ist mir wichtig, dass ich mich sportlich betätige, auf die Ernährung achte und gut schlafe, denn das gibt mir die Energie, dass ich auch voll während dem Tag dann leistungsfähig bin und mir das Leben Spaß macht.
Jetzt hast du uns etwas noch nicht erzählt, was ich in der Einleitung angesprochen habe. Du spielst auch Schlagzeug in einer Band. Nimmt mich schon noch Wunder, was für Musik ihr macht. Genau.
Das ist eine witzige Geschichte, die ein bisschen während Corona entstanden ist. Und zwar haben wir angefangen, einfach zu jammen. Den Gitarristen habe ich über eine andere Stiftlerin kennengelernt und dann haben wir angefangen, einmal die Woche eine Jam-Session zu organisieren. Und so hat sich immer kontinuierlich dieses Jammen weiterentwickelt. Wir haben von Anfang an eigentlich gesagt, hey, wir wollen keine Auftritte machen, denn sobald du als Band sagst, du möchtest Gigs spielen, kommst du in eine gewisse Verpflichtung rein, dann musst du wirklich auch als Band funktionieren, dann müssen sich alle die Priorität Nummer 1 setzen, dass sie wirklich da sind, dass man zusammen probt. Und so wie ich es bisher erlebt habe, ist das extrem schwierig, dass man 4, 5 Leute findet, die regelmäßig an den Proben teilnehmen können und die dann auch die Energie und die Zeit haben, am Wochenende unterwegs zu sein und Gigs zu spielen. Deswegen haben wir eigentlich diese Jam-Session so etabliert, dass wir gesagt haben, wir musizieren einfach regelmäßig und das funktioniert jetzt seit 4 Jahren, obwohl wir nicht so ein konkretes Ziel haben und das ist eine unheimlich schöne Geschichte. Und jetzt sind wir doch irgendwie an dem Punkt, dass wir gesagt haben, hey, wir finden jetzt eigentlich echt cool, was wir machen. Lass uns jetzt doch das ein bisschen strukturieren und sind jetzt gerade dabei, also die ersten Songs zu schreiben, sind auch von diesem Uncommitted Jam Session rübergegangen in hey, let's get a little bit more serious. Und jetzt schauen wir einfach mal, wo diese Reise hingeht.
Das klingt auch wieder nach einer spannenden Reise. Mal schauen, was sich da in Zukunft ergibt. Habt ihr einen Namen, damit man das ein bisschen verfolgen kann?
Nee, noch nicht. Aber falls ihr mir irgendwie aus Instagram oder so folgt, dann werdet ihr es wohl oder übel mitbekommen.
Sehr gut, da freuen wir uns drauf. Vielleicht so als Abschluss, um den Bogen auch zu schlagen in diesem Gespräch. Wir haben mit dem Thema Studienstiftung Swee angefangen. Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, seit du aus der Studienstiftung als Geförderter ausgetreten bist, 2013. Und dennoch die Frage, ob du uns etwas erzählen kannst, irgendeine Anekdote, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, auch wenn es schon 10 Jahre her ist, von der Studienstiftung oder was du irgendwie aus der Studienstiftung mit auf den Weg nehmen konntest.
Ich muss schmunzeln, denn gestern als Vorbereitung auf diese Aufnahme bin ich nochmal durch die alten Fotos gegangen und habe ganz viele Momente in Fotos wieder gesehen, an die ich mich gar nicht mehr so extrem erinnern konnte, weil es ja schon 10, 15 Jahre her ist. Das Wichtigste, was mir aus der Studienstiftungszeit geblieben ist, sind Freundschaften. Ich habe weiterhin 5, 6 enge Freunde, mit denen ich mich auch heute noch treffe aus Studienstiftungszeiten. Aber ich habe doch auch noch 2 Geschichten mitgebracht, eine bisschen nachdenklichere und eine bisschen schönere. Die erste Geschichte ist entstanden in der Stiftungsreise in den Kaukasus. Wir waren in Georgien und dann in Armenien unterwegs. Und was mir dort als naiver, junger Student geblieben ist, ist, dass eine sehr antirussische Haltung vorgeherrscht hat. Und wir haben uns dort auch mit Studierenden der lokalen Universität ausgetauscht. Und die haben wirklich sehr stark gegen Russland gehatet. Und das ging so weit, dass man an Kiosken Postkarten mit antirussischer Propaganda kaufen konnte. Das muss man natürlich im Kontext sehen. Georgien ist immer sehr nah an Russland gewesen, haben sich immer probiert, eher gegen Europa zu wenden. Und für mich aber als Student war das damals völlig unverständlich, dass man so einen Hass irgendwie kommunizieren konnte. Dass es Studierende gab, die dann auf Instagram wirklich Hassbotschaften gegen Russland gepostet haben. Und jetzt, seit den letzten 3 Jahren mit dem Ukraine-Krieg, hat natürlich diese Erlebnisse haben so eine ganz andere Relevanz bekommen, weil ich jetzt plötzlich auch Themen differenzierter betrachte als damals als junger Student im Kaukasus auf der Stiftungsreise. Aber ich möchte jetzt nicht mit so einer nachdenklichen Geschichte enden, sondern eine eher freudige Erfahrung, die ich während der Stiftlerzeit machen konnte. Und zwar haben 2 Freunde, die ich aus der Studienstiftung kenne, inzwischen geheiratet. Und das Lustige ist, dass ich der erste Bekannte war, den beide gekannt hatten. Ich habe ihn während der Sommerakademie Licht kennengelernt und sie dann im Kaukasus in der Reise vorhin. Und offensichtlich war ich an einem ihrer ersten Dates irgendwie mal ein Gesprächsthema. Was sie genau über mich geredet haben, das wurde mir nicht gesagt, ist auch soll ihr Geheimnis bleiben. Aber es war dann zumindest so relevant, dass ich auch an der Hochzeit erwähnt wurde als derjenige, der beide schon kannte, bevor sie sich selbst kannten.
Das ist doch eine schöne Anekdote zum Abschluss. Till als Indirektor für Kuppler, der zumindest auch das Gespräch in Gang hielt beim ersten Date. Lieber Till, ganz vielen Dank für deine Zeit und für das spannende Gespräch. Es war wirklich toll, dich heute dabei zu haben.
Danke vielmals für die Möglichkeit, hier Gast zu sein. War mir eine sehr wertvolle Erfahrung und es ist gar nicht so leicht, so eine Podcastaufnahme zu machen.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie mit dabei waren am heutigen Gespräch. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Studienstiftung geht auch in Zukunft weiter. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie auch bei der nächsten Folge mit dabei haben. Anregungen und Ideen können Sie uns gerne per Mail an info@studienstiftung mitteilen. Ganz herzlichen Dank und bis bald.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung.